Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. Im pakistanischen Überschwemmungsgebiet ist keine Entspannung in Sicht. Die russischen Behörden kämpfen weiter gegen hunderte Brände, nun auch mit Schweizer Hilfe. Außerdem, Notkredite im US-Parlament gehen in der amerikanischen Provinz bald schon die Lichter aus. Google will eine Zweiklassengesellschaft im Netz. Wir sagen warum. Und der Bundesrat will Zeugen von Verbrechen schützen. Wir zeigen wie. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Eva Gammeter mit den Nachrichten.
Die Schweiz hilft mit, das grosse Leid in den Hochwassergebieten Pakistans zu lindern. Man liefere provisorische Unterkünfte, Nahrungsmittel und Hygieneartikel, teilte das Außendepartement in Bern mit. Zuvor sei ein entsprechendes Hilfsgesuch aus Pakistan eingetroffen. Seit Beginn der schweren Überschwemmungen sind in Pakistan bis zu 1800 Menschen ums Leben gekommen. Die Glückskette sammelt für die Überschwemmungsopfer in Pakistan und Indien via das Postkonto 10-15.000-6 Vermerk Überschwemmungen Asien. Auch in Russland will die Schweiz helfen. Im Kampf gegen die verheerenden Wald- und Torfbrände liefert die humanitäre Hilfe des Bundes Material im Wert von 500.000 Franken an die russischen Behörden. Dabei handelt es sich vor allem um Geräte und Schutzausrüstungen für Feuerwehrleute, wie das Außendepartement mitteilt. Nach den schweren Regenfällen wird auch im Nordwesten Chinas das Ausmaß der Zerstörung erst allmählich sichtbar. Die Behörden bestätigen inzwischen den Tod von 700 Menschen. Allerdings würden noch immer mehr als 1000 Personen vermisst. In den Tälern der bergigen Provinz Gansu führten die starken Regenfälle zu zahlreichen Erdrutschen, die Flüsse stauten und über die Ufer treten ließen. Zum Teil wurden auch ganze Ortschaften verschüttet. Die SP des Kantons Tessin möchte, dass ihre Regierungsrätin Patricia Pesenti für den Bundesrat kandidiert. Pesenti sei die einzige Exponentin der Tessiner SP, die sich realistische Chancen auf eine Wahl ausrechnen könne, sagte Parteipräsident Bertoli gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Im Kanton Glarus denken zwei Exponenten der FDP über eine Bundesratskandidatur nach. Ständerat Pankratz Freitag erklärte, er sei von FDP-Präsident Fulvio Pelli angefragt worden und werde kommende Woche einen Entscheid fällen. Und auch die Glarner Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Dürst prüft eine Kandidatur. Dazu wurde sie von den FDP-Frauen ermuntert. Von seiner Kantonalpartei angefragt wurde auch der Urner FDP-Regierungsrat Josef Titli. Die Regierung des Kantons Basel-Stadt hat auf den Zuzug der britischen Söldnerfirma Aegis reagiert. Aegis sei nicht aktiv nach Basel gelockt worden, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem habe jedes Unternehmen das Recht, den Ort seiner Tätigkeit frei zu wählen. Aegis unterhält eine der größten Privatarmeen der Welt. Sie verlegte letzthin ihren Holdingsitz nach Basel. Inzwischen sagte Albert Stahel, Dozent für strategische Studien an der Universität Zürich, der Bund solle eine rechtliche Grundlage schaffen, um private Söldnerfirmen hierzulande kontrollieren zu können. Wenn eine Firma mit Sitz in der Schweiz, beispielsweise in Irak, für die USA operiere, sei das neutralitätspolitisch fragwürdig, gibt Steil gegenüber der SDA zu bedenken. Israels Verteidigungsminister Barak hat die volle Verantwortung für die blutige Stürmung der Gaza-Solidaritätsflotte übernommen. Vor einem internen Untersuchungsausschuss erklärte Barak, die Entscheidung, die Flotte durch die Armee aufzuhalten, sei richtig und angemessen gewesen. Bei der Erstürmung des türkischen Hilfsschiffs Mavi Marmara waren am 31. Mai 9 türkische Aktivisten getötet worden. Ziel der Solidaritätsflotte war es, die israelische Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Heute soll eine gesonderte Untersuchung der Militäraktion durch die UNO beginnen. Israel kündigte an, es werde die UNO-Untersuchung boykottieren, wenn dabei israelische Soldaten befragt werden sollten. In Ruanda ist Präsident Paul Kagame nach vorläufiger Auszählung der Stimmen wiedergewählt worden. Ein Sprecher der Wahlkommission sagte, Kagame habe fast 93% der Stimmen erhalten. Die drei Gegenkandidaten seien nicht mehr in der Lage, ihn einzuholen. Allerdings wurden zwei von drei Oppositionsparteien gar nicht zu den Wahlen zugelassen. Sie kritisierten den Urnengang denn auch als Farce. Das offizielle Wahlergebnis soll bis Ende der Woche vorliegen. Vor 16 Jahren hatte Kagame mit seinen Anhängern den Völkermord in Ruanda beendet, bei dem Hutu-Milizen bis zu 1 Million Tutsis und gemäßigte Hutus umbrachten. Der neue japanische Regierungschef Naoto Kan hat sich bei Südkorea für das Unrecht während der japanischen Besatzung entschuldigt. Es war die erste direkte Entschuldigung Japans bei einem seiner Nachbarstaaten. Ein Sprecher der südkoreanischen Regierung sagte, man akzeptiere die Erklärung Kans, verzichte aber auf eine offizielle Antwort. Südkoreanischen Opferhilfeorganisationen geht die Entschuldigung zu wenig weit. Zum Sport, Leichtathletik. Superstar Usain Bolt wird in diesem Jahr die Saison vorzeitig beenden. Der Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter über 100 und 200 Meter leide unter Rückenproblemen, sagte sein Manager. Damit geht Bolt bei den Leichtathletik-Meetings in Zürich und Brüssel nicht an den Start. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.395 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.618 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1,3850 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0591 Franken. Zum Wetter. Im Norden ziehen morgen Vormittag Wolkenfelder durch, stellenweise kann es auch regnen. Im Laufe des Tages wird es aber sonniger bei bis zu 26 Grad. Gegen Abend gehen vor allem in den Bergen Gewitter nieder. Im Süden scheint zuerst die Sonne, am Nachmittag und Abend wird es gewitterhaft. Am Donnerstag gibt es verbreitet teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Süden und in den Alpen werden große Regenmengen erwartet. Es wird kühler mit rund 22 Grad.
Land der begrenzten Möglichkeiten. In der amerikanischen Provinz geht das Geld aus, in Washington der Rat. Die Schnellen und die Langsamen, warum Google plötzlich ein Grundprinzip des Internets in Frage stellt. Hezbollah-Chef Nasrallah zeigt mit dem Finger wieder mal auf Israel, will er mehr als nur ablenken. Und Israel droht mit Boykott im Gaza-Dossier und lässt damit die UNO hängen. Außerdem, wie bringt man Zeugen zum Reden? Der Bundesrat macht Vorschläge und sie kommen an. Schließlich Kairos beim Schopfpacken, Betrachtungen über die verzögerte Zeit – heute in unserer Sommerserie Faktorzeit, hier im Echo der Zeit. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses in Washington unterbrechen ihre Sommerferien, um über ein neues Hilfspaket zu beraten. Präsident Obama will 26 Milliarden Dollar, sie sollen den Gliedstaaten und Städten zugutekommen. Und die kämpfen tatsächlich bereits schwer mit der Wirtschaftskrise und deren Folgen. Mit den Stimmen der demokratischen Mehrheit werden die Milliarden wohl durchkommen. Zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent Peter Vögerli. Wie konkret soll dieses Paket helfen?
16 Milliarden sind als Unterstützung für Medicaid, also die staatliche Krankenkasse für Arme, gedacht. 10 Milliarden sind gedacht, um zu verhindern, dass die Bundesstaaten 310.000 Staatsangestellte, darunter 140.000 Lehrer, entlassen müssen.
Wie ist die Lage in der Provinz? Sind Krise und Sparmaßnahmen derart heftig, dass bereits mancherorts infrastrukturstaatliche Aufgaben in Frage gestellt sind?
Das ist richtig. Die Krise ist für die Bundesstaaten dramatisch, weil sie laut Verfassung einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen müssen, also nicht unbeschränkt Schulden machen können. Doch die Schulden sind inzwischen so hoch, dass zum Beispiel Kalifornien im letzten Monat den 200.000 Staatsangestellten nur den Minimallohn von $7.25 pro Stunde gezahlt hat. Die öffentlichen Schulen in Hawaii wurden an 17 Tagen aus Spargründen geschlossen. Man spare selbst bei den Kindern, monierte die New York Times. Und in Colorado Springs wurde ein Drittel der Straßenlampen abgeschaltet und die Polizeikräfte reduziert. Wer sich auf den Finanzmärkten gegen die Staatsverschuldung von Illinois und Kalifornien versichern lassen will, muss ähnlich viel zahlen, wie um sich gegen die Zahlungsunfähigkeit von Griechenland und Island abzusichern. Nur um einige Beispiele zu nennen. Dennoch, man muss wissen, das sind Extrembeispiele in einem riesigen Land mit großen Unterschieden. Das heißt, wir befinden uns noch nicht in einem Dritte-Welt-Land.
Die öffentlichen Aufgaben sind das eine. Gleichzeitig bleibt die Arbeitslosigkeit offenbar auf bedenklich hohem Niveau. Haben denn die Ankurbelungsprogramme gar nichts gebracht?
Sie haben die Finanzmärkte stabilisiert, aber die 800 Milliarden Dollar, das sogenannte Stimuluspaket, haben die Arbeitslosigkeit nicht wesentlich verringert. Es wird nun in den USA darüber gestritten, wie viel schlechter die Lage ohne das Konjunkturpaket wäre, aber eine Mehrheit der Amerikaner ist laut Umfragen der Ansicht, dass dieses Paket wenig gebracht hat. Das reflektiert allerdings den Ist-Zustand und nicht den Was-wäre-wenn-Zustand. Und das ist verständlich. Über 14 Millionen, rund 9,5% der Erwerbsfähigen sind ohne Arbeit. Und rechnet man jene dazu, die unfreiwillig weniger arbeiten oder es aufgegeben haben, einen Job zu suchen, kommt man auf bis zu 18-19%.
Und welchen Reim macht sich die Politik auf das alles? Welche Vorschläge zur Besserung sind im Raum?
Also etwa 70% der Gelder für das Stimuluspaket werden laut Berechnungen des Kongresses im September ausgegeben worden sein. 150 Milliarden davon waren für die Bundesstaaten reserviert. Die Regierung Obama ist frustriert und ein wenig ratlos, weil all diese Milliarden die Lage nicht wesentlich verbessern konnten und die Staatsverschuldung astronomische Dimensionen annimmt. Die Republikaner sagen, sie sind nur willens für weitere Unterstützungsmaßnahmen, wenn sie auch gegenfinanziert sind.
Eine Antwort wäre ja, die Steuern zu erhöhen auf Niveaus, die sie früher einmal hatten. Käme das nicht in Frage?
Nach den Milliardenausgaben in den letzten anderthalb Jahren sind die Demokraten auf diesem Feld in der Defensive. Nur in einem Fall haben sie einen Hebel gefunden, und zwar Ende Jahr laufen die von Präsident Bush eingeführten Steuererleichterungen vor allem für Reiche aus. Das wäre dann also eine indirekte Steuererhöhung, die 33 Milliarden Dollar brächte, und das würde auch eine Gegenfinanzierung ermöglichen. Also da haben sie einen Hebel in der Hand.
Aber ganz grundsätzlich, warum fällt es so schwer, in Amerika die Steuern zu erhöhen?
Ich denke, das Thema Steuererhöhungen und staatliche Interventionen sind in den USA etwa ein so grundsätzliches ideologisches Thema wie in der Schweiz ein EU-Beitritt. Steuererhöhungen würgen die Wirtschaft ab, argumentieren die Republikaner. Und sie verweisen auch auf die Finanzkrise der EU als Negativbeispiel für ein System mit viel Regulierung und Umverteilung. Und das 800 Milliarden Konjunkturprogramm der Regierung Obama trug dieser Argumentation auch Rechnung. Sehr viel Steuererleichterungen waren darin enthalten. Präsident Obama auf der anderen Seite argumentiert, man könne die Menschen in Krisenzeiten nicht einfach fallen lassen, und das Sozialnetz in den USA hat ja bekanntlich größere Lücken als das europäische. Kürzlich hat der Kongress die Arbeitslosenunterstützung massiv verlängert, denn andernfalls, wenn die Leute ihren Job verlieren, die Schulden nicht bezahlen können, kommen sie zunächst bei Verwandten und Bekannten unter, aber am Schluss enden sie auf der Straße, und ohne das wäre eine größere Obdachlosigkeit in den USA durchaus möglich. Diese Maßnahme kostet 33 Milliarden. Das ist exakt das, was ein Auslaufen der Bush-Steuererleichterungen brächte. Und entlang dieser Argumentationslinie argumentiert die Regierung Obama.
Schwierige Zeiten jenseits des Atlantiks. Besten Dank für diese Einschätzungen, Peter Vögerli. Wer hat vor 5 Jahren die Bombe gelegt, die den starken Mann des Libanon, den früheren Premierminister Rafik Hariri, in den Tod riss? Das internationale Hariri-Tribunal soll die Frage klären. Und es gibt Gerüchte, es könnte bald Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Bewegung anklagen. Prompt tritt Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah auf den Plan und behauptet, Israel sei schuld an dem Mord oder doch zumindest Mitschuld. Dafür habe er Beweise. Ist die Strategie Nasrallahs eine durchsichtige, um der Anklage zu entgehen, oder stellt der Hisbollah-Chef doch zentrale Fragen im Zusammenhang der internationalen Ermittlungen im Fall Hariri? Irin Meyer.
Warum hat das internationale Hariri-Tribunal nicht ernsthaft gegen Israel ermittelt? Warum fiel Israel von Beginn weg aus der Liste der Verdächtigen? Diese Fragen stellte Hassan Nasrallah in seiner Rede gestern Abend, und sie sind legitim. Ob die Dokumente, Aussagen und Videos, die Nasrallah präsentierte, echt sind und gegen Israel sprechen, können Laien nicht verifizieren. Aber man fragt sich, Kann ein unabhängiges, professionelles Gericht dieses Material in seinen Ermittlungen einfach ignorieren? Israel habe ein dringendes Motiv gehabt, den ehemaligen libanesischen Premier Rafik Hariri zu töten, behauptete Nasrallah. Es habe damit den Abzug der Syrer aus dem Libanon erzwingen wollen. Israel sei davon ausgegangen, dass Syrien sofort der Täterschaft verdächtigt würde, sagte Nasrallah. Und so war es in der damals sehr aufgeheizten antisyrischen Stimmung im Libanon 2005. Rechtsprofessor Hassan Juni von der libanesischen Universität in Beirut erinnert sich. Fünf Minuten nach dem Attentat habe man Syrien angeklagt, Hariri umgebracht zu haben, ohne Beweise, ohne zu erklären, warum, sagt Hassan Juni. Und dann trat der erste UNO-Ermittler Detlef Melis auf den Plan. Er nahm kurzerhand drei libanesische Geheimdienstgeneräle und den Chef der libanesischen Präsidialgarde fest unter dem Verdacht, das Attentat im Auftrag Syriens geplant zu haben. Ein verhängnisvoller Start der Ermittlungen. Die Generäle saßen ohne Anklage 4 Jahre im Gefängnis und mussten 2009 freigelassen werden. Melis hatte sich offensichtlich auf falsche Zeugen berufen und, so Hassan Juni, unter ihm seien die Ermittlungen zu einem politischen Instrument geworden. Vergessen Sie nicht den regionalen politischen Kontext dieser Jahre, sagt Juni.
On a créé ce tribunal dans le contexte politique de la région. C'est pas par amour à Monsieur Hariri, c'est pas par amour au peuple libanais.
Nicht aus Zuneigung zu Hariri oder den Libanesen sei dieses Tribunal gegründet worden, sondern weil es die Regierung Bush wollte, um Syrien unter Druck zu setzen, sagt Juni. Dann veränderte sich die Lage. Melis Nachfolger Serge Brammertz hielt offenbar von seinem Vorgänger nicht allzu viel, begann seine Ermittlungen wieder bei Null und gab schließlich auf, ohne Auskunft zu geben, warum. Syriens Isolation endete unter US-Präsident Obama und der dritte UNO-Ermittler, Chefankläger Daniel Belmar, hat nun offenbar die schiitische Hisbollah im Visier. Im Herbst, so heißt es, sollen Hisbollah-Mitglieder angeklagt werden. Auf seltsamem Weg gelangte dieses Gerücht in die Öffentlichkeit, laut Drusenführer Walid Jumblatt, nämlich durch Jeffrey Feldman, dem früheren US-Botschafter im Libanon, einem erklärten Hisbollah-Gegner. Feldman soll sich mehrfach mit Ankläger Belmar getroffen haben und es heißt, Belmar stehe unter großem Druck, endlich eine Anklage zu präsentieren, sonst sei die Finanzierung des Gerichts nicht mehr gesichert. Hassan Nasrallah geht nun in die Gegenoffensive, er versucht, das Gericht zu diskreditieren. Er hat das Hariri-Tribunal nie anerkannt, er traut ihm nicht. So will er denn sein Material vorerst nur der libanesischen Regierung übergeben, wenn diese eine Untersuchungskommission einsetzt. Danach aber, so Nasrallah, könne die Regierung das Material ans Haager Tribunal weiterleiten. Die Reaktionen auf den Auftritt Nasrallahs sind im Libanon geteilt. Die einen sehen darin einen Wendepunkt im Fall Hariri, die anderen nur einen Selbstverteidigungsversuch des Hisbollah-Chefs. Sicher ist, die Ermittler in Den Haag können ihn nicht ignorieren.
Es sei eine beispiellose Entwicklung, sagte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vor einer Woche, als er die Einsetzung einer Kommission bekannt gab. Diese sollte den Einsatz von israelischen Soldaten gegen eine Flotte von Hilfsschiffen untersuchen, die Ende Mai die Gaza-Blockade durchbrechen wollte. Und beispiellos daran war, dass Israel Hand bieten wollte bei der Untersuchung. Doch daraus wird wohl nichts, Auslandredaktor Robert Stähli.
Dass Ban Ki-moon letzte Woche frohlockte, hatte seinen guten Grund. Denn bisher hatte sich Israel stets geweigert, bei solchen UNO-Untersuchungen mitzumachen. Israel war beispielsweise abseits gestanden, als der südafrikanische Richter Goldstone im Auftrag der UNO eine Untersuchung über den Gaza-Krieg von Anfang 2009 durchführte. Goldstones Bericht, in welchem der israelischen Armee Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, löste in Israel eine heftige Kontroverse aus. Viele erhoben schwere Vorwürfe gegen Goldstone. Andere werteten das Abseitsstehen bei der Aufarbeitung als schweren Fehler und betrachteten die vernichtende Kritik im Goldstone-Bericht quasi als Quittung dafür. Israel habe aus den damaligen Fehlern gelernt, war der Tenor, als Jerusalem letzte Woche jetzt in die UNO-Untersuchung der Vorfälle rund um die Gaza-Flotte einwilligte. Ban Ki-moon hatte Jerusalem den Entscheid versüßt, als er neben dem früheren neuseeländischen Premier Palmer auch den scheidenden kolumbianischen Präsidenten Uribe in die Untersuchungskommission hiefte. Dieser ist nämlich ein enger Freund Israels. Er hat sich in seinem kompromisslosen und blutigen Kampf gegen die FARC-Rebellen jahrelang von israelischen Sicherheitsleuten beraten lassen. Gerüchteweise verlautete gar, die Befreiung der entführten Präsidentschaftskandidatin Betancourt, die sich Uribe gutschreiben ließ, sei nicht von seinen Soldaten, sondern von israelischen Sicherheitskräften vollzogen worden. Die Einsitznahme von Uribe war nicht das einzige Entgegenkommen, mit dem Ban Ki-moon Israel eine Brücke baute. Der UNO-Generalsekretär legte nämlich fest, dass zuerst die vorliegenden Untersuchungsberichte aus Israel und der Türkei in Erwägung gezogen werden sollten. Erst dann würde entschieden, ob und wenn überhaupt weitere Schritte unternommen werden sollten. Doch dazu dürfte es jetzt nicht kommen. Der israelische Premier Netanyahu droht nämlich mit dem Boykott der Ermittlungen, falls israelische Soldaten von den UNO-Experten vorgeladen werden sollten. Ohne eine solche Befragung wird es indes unmöglich sein, die Wahrheit herauszufinden. Die Arbeit der UNO-Experten ist damit schon kompromittiert, bevor das Gremium heute Abend erstmals zusammentreten wird.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Überholspuren auf der Datenautobahn, neuem Leben für Verbrechenszeugen und Entschleunigung, einem Besuch beim Verein für verzögerte Zeit. Auch die virtuelle Welt soll zur Zweiklassengesellschaft werden, jedenfalls wenn es nach dem Willen des mächtigen Google-Konzerns geht. Bis jetzt gilt die sogenannte Netzneutralität im Internet konkret. Was die Übermittlungsgeschwindigkeit betrifft, werden im Prinzip alle gleich behandelt. Nun aber fordert Google eine Art Überholspuren. Während die einen warten, bis ihre Daten runtergeladen sind, sollen die anderen immer noch mit voller Geschwindigkeit unterwegs sein können, dafür aber mehr bezahlen. Auf dieses Prinzip hat sich Google mit dem amerikanischen Netzbetreiber Verizon geeinigt. Wie konkret stellen die beiden sich das vor? Ich fragte unseren IT-Fachredaktor Guido Berger.
Google und Verizon stellen sich eigentlich eine zweispurige Regelung vor. Das Internet, das über das Kabel kommt, dort will man sich auf Neutralität verpflichten. Also dort will man Inhalte nicht unterschiedlich behandeln und auch nicht unterschiedliche Kosten für die Übertragung berechnen. Anders hingegen will man das im mobilen Internet machen, das drahtlose Internet. Dort möchte man eigentlich keine Regulierung.
Aber auch wenn das Festnetz ausgenommen werden soll, die Zukunft gehört doch wohl klar dem drahtlosen Internet, mit anderen Worten, der wichtigere Teil des Internets wäre der Neutralität entzogen.
Das ist in der Tat so. Das ist ein Markt, der stark wächst, der sich auch sehr schnell bewegt im Moment noch. Und deshalb argumentiert man bei Google und Verizon auch damit, dass man diesen noch jungen Markt nicht zu früh schon regulieren möchte, um weiterhin Innovationen zu ermöglichen. Es ist auch so, dass die Anbieter für dieses drahtlose Breitbandinternet Probleme haben mit diesem schnellen Wachstum, dass sie nicht immer die Nachfrage zufriedenstellen können. Und sich deshalb schon länger Werkzeuge wünschen, um eben nicht jegliche Art von Datenverkehr gleich behandeln zu müssen.
Was heißt denn das konkret, wenn das so kommt, wie sich das Google und Verizon vorstellen? Ich als Benutzer, kann ich dann nur noch auf Google-Seiten oder auf Seiten von großen Konzernen gehen und nicht mehr auf denen meines Quartiervereins?
Das wäre eine mögliche Auswirkung, ja, dass man Inhalte von bestimmten Produzenten und wahrscheinlich sind es dann eben die großen, die Weltkonzerne, dass man die schneller ausgeliefert bekommt, weil es sich diese Inhaltsproduzenten leisten können, mehr für diese Auslieferung zu bezahlen. Das würde dann den kleineren, eben dem Quartierverein, dann das Leben schwieriger machen. Es hat möglicherweise auch Auswirkungen auf der Seite der Kunden, also dass man bestimmte Inhaltstypen, ich denke zum Beispiel an Video, dass man die über drahtloses Internet nicht mehr oder nur sehr langsam beziehen kann und dass man ein Spezialabonnement haben müsste, für das man wahrscheinlich auch mehr zahlen müsste.
Gibt es da schon klare Vorstellungen, die formuliert wurden, wer von einer solchen Überholspur profitieren würde?
Diese Diskussion ist eigentlich auch eine Frage der Verteilung der Kosten, die entstehen. Also die Inhaltsproduzenten, die Netzbetreiber, die den ganzen Datenverkehr übermitteln und die Kunden, die diese Inhalte dann konsumieren. Und die Netzbetreiber, die sind eben schon länger der Meinung, dass sie in diesem Trio zu viel bezahlen für ihren Teil. Und sie wollen eigentlich einen Teil ihrer Kosten auf die anderen beiden, auf die Inhaltsproduzenten und auf die Kunden überwälzen.
Obwohl damit klar ein Grundprinzip des Internets in Frage gestellt würde, nämlich eben diese Gleichbehandlung, geht denn das ohne Widerstand?
Nein, es haben sich jetzt auch schon viele Beobachter und Lobbying-Organisationen, die sich für Netzneutralität einsetzen, zu Wort gemeldet und diese Übereinkunft scharf kritisiert. Diesen Leuten geht es eben nicht um diese wirtschaftliche Frage, sondern um eine ganz prinzipielle. Dort ist man der Meinung, dass gerade eben diese Offenheit und die Chancengleichheit auf dem Internet dazu geführt hat, dass sich das Internet so schnell entwickelt hat, dass es so viele Innovationen mit einer so großen gesellschaftlichen Tragweite gegeben hat. Und diese Offenheit sehen Sie durch diese Übereinkunft nun eben ganz grundsätzlich gefährdet.
Google ist mächtig, wird darüber ja aber wohl nicht abschließend entscheiden können, auch nicht im Schulterschluss mit diesem Netzbetreiber Verizon. Kann man die Tragweite dieser gemeinsamen Erklärung schon abschätzen?
Also diese Übereinkunft ist jetzt mal ein Vorschlag, wie diese zwei Unternehmen sich eine Regulierung vorstellen könnten, ist aber natürlich rechtlich nicht bindend, hat aber umgekehrt viel Gewicht, weil es halt zwei große Namen in der Branche sind. Es kann aber auch gut jetzt eben die politische Diskussion um diese Netzneutralität neu lancieren, zusätzlich anfachen. Und insbesondere Google hat sich bis jetzt eigentlich immer für Netzneutralität ausgesprochen. Und die haben nun zumindest im Bereich des drahtlosen Internets ihre Haltung geändert und sich dort eben gegen eine Regulierung ausgesprochen. Und das könnte nun im Gegensatz eben genau dazu führen, dass der Wunsch nach einer Regulierung, also dass Neutralität Prinzip auch durch eine staatliche Behörde festgesetzt und garantiert wird, dass sich dieser Wunsch jetzt zusätzlich verstärkt.
Informationen von Guido Berger, unserem Fachmann für Informationstechnologie. Kriminalitätsaussteiger oder Zeugen, die gegen die Mafia oder Menschenhändler aussagen, leben gefährlich, auch in der Schweiz. Und bisher fehlten die Mittel, um sie zu schützen und damit zu Aussagen zu bewegen. Das soll sich ändern. Einen neuen Namen, einen neuen Wohnort, auch Geld für den Lebensunterhalt. Das alles will der Bundesrat nun möglich machen. Die Schweiz soll ein Zeugenschutzgesetz erhalten. Hintergründe von Inlandredaktor Dominik Meyer.
Jacques Ducri ist eidgenössischer Untersuchungsrichter. Vor zwei Monaten hat er Ermittlungen gegen die kalabrische Mafia 'Ndrangheta abgeschlossen. Es geht um Geldwäscherei, Drogen- und Waffenhandel. Ducri hatte auch Zeugen in Italien verhört.
J'ai remarqué qu'il y a des témoins qui avaient vraiment peur de dire quelque chose.
Manche Zeugen hätten große Angst gehabt, über die 'Ndrangheta in der Schweiz zu sprechen. Wer sind die Chefs? Wie gehen sie vor? Angst vor der Rache der Mafia. Die Gefahr sei real, sagt Ducri. Einer der Zeugen sei später in Italien getötet worden.
C'est évident que s'il pouvait être protégé, il parlerait probablement ou sûrement beaucoup plus.
Für ihn sei klar, Zeugen, zum Beispiel Mafia-Aussteiger, würden den Schweizer Ermittlern mehr verraten, wenn sie auch hierzulande geschützt werden könnten. Jacques Ducri ist zufrieden mit den Ideen des Bundesrats. Staatsanwälte des Bundes und der Kantone sollen beim Bund Schutzmaßnahmen für wichtige Zeugen und ihre Angehörigen beantragen können. Das kann auch einfach ein Alarmsystem in der Wohnung sein. Doch je grösser die Gefahr von Racheakten sei, desto umfangreicher solle der Schutz sein, sagt Marc Schuyera vom Bundesamt für Polizei.
Ein wesentlicher Kern ist, dass man eine Person mit einer vorübergehenden neuen Identität ausstattet. Also dass Urkunden ausgestellt werden können auf einen anderen Namen, dass diese Person dann unter dieser neuen Identität ein neues Leben anfangen kann.
Auch Umschulungen und finanzielle Starthilfen für das neue Leben sollen möglich sein. Die meisten umliegenden Länder verfügen seit längerem über Zeugenschutzprogramme. Am Entwurf für das geplante Schweizer Zeugenschutzgesetz mitgearbeitet hat der Zürcher Rechtsanwalt Stefan Wehrenberg. Er sagt, was viele nicht wissen, heute bereits lassen die Behörden in Einzelfällen Zeugen untertauchen, ohne klare und einheitliche Rechtsgrundlage allerdings. Die Kantone würden Spielräume ausnützen und müssten zum Beispiel die Kosten im Budget verstecken.
Wenn man das ganz ehrlich formuliert, dann muss man schon sagen, dass eine gewisse Grauzone besteht, auch wenn wir nicht davon ausgehen dürfen, dass die Polizeikorps sich neben dem Gesetz bewegen.
Wehrenberg kennt das Geschäft. Vor 8 Jahren arbeitete er am Internationalen Sondertribunal in Sierra Leone für den Zeugenschutz. Ein Knackpunkt auch für die Schweiz ist für ihn das Geld, das Zeugen vom Staat erhalten können.
Sicher die Frage, dass man ganz klar regeln muss, wofür kann es wie viel Geld geben. Dass man da eine klare Linie hat und auch eine Begrenzung hat, damit insbesondere nicht der Eindruck entstehen kann, eine Zeugenaussage werde gekauft oder belohnt.
Das geplante Gesetz setzt enge Grenzen für die Finanzhilfen an Zeugen. Auch sollen geschützte Zeugen, die selbst kriminell waren, keine Straffreiheit oder Strafmilderungen zugesichert erhalten. Zeugenschutz ist aufwendig. Bruno Fehr weiß, was es heißt, eine Zeugin über Jahre zu verstecken, zu verhindern, dass sie jemand ausfindig machen kann. Der Chef der St. Galler Kriminalpolizei organisierte vor 11 Jahren den Schutz der Tochter des St. Galler Lehrermörders Det Getzai. Ein neuer Name, ein neuer Wohnort. Das sei eine komplizierte Aufgabe, sagt der Kripo-Chef.
Die Schweiz ist sehr gut organisiert. Wir werden erfasst, Einwohnerkontrollen und so weiter, Zivilstandsregister. Wenn Sie aber eine Person eben schützen müssen, dann ist das genau das Gegenteil, eine große Herausforderung. Dann kann es zu Umplatzierung kommen, eine neue Identität, neue Papiere, neuer Arbeitsplatz. Und das ist mit enormem Aufwand und damit letztlich auch Kosten verbunden für den Steuerzahler.
Der Bundesrat rechnet mit Kosten von rund 2 Millionen Franken pro Jahr und mit bis zu 15 laufenden Fällen in den Bereichen Menschenhandel, Mafia und Terrorismus. Eine Vernehmlassung Anfang Jahr hat gezeigt, dass die Vorschläge mehrheitsfähig sein könnten. Umstritten ist aber, welche gefährdete Zeugen in ein Schutzprogramm aufgenommen werden könnten. Ein Zeuge, eine Zeugin müsse wesentlich zum Ermittlungserfolg beitragen können, schlägt der Bundesrat als Kriterium vor. Für Frauenrechtsorganisationen ist diese Definition zu eng. Zwangsprostituierte zum Beispiel seien massiv bedroht, wenn sie aussagen würden. Sie müssten deshalb unabhängig von ihrem Beitrag an die Ermittlungen geschützt werden, verlangen Frauenrechtsorganisationen. Die politischen Mehrheiten und die Positionsbezüge der bürgerlichen Parteien aber sprechen kaum für eine solche Ausweitung. Der Bundesrat wird seine konkreten Vorschläge bis Ende Jahr dem Parlament vorlegen.
Zu unserer Sommerserie Faktor Zeit. Die Griechen, die alten Griechen, unterschieden zwei Zeitbezeichnungen, Chronos und Kairos. Chronos ist die Zeit, die vergeht, die nicht beeinflusst werden kann. Kairos aber ist die gefühlte Zeit, die kann man beeinflussen, gestalten. Darin übt sich Mark Ricklin, Landesvertreter des Internationalen Vereins zur Verzögerung der Zeit. Die Zeit verzögern möchte Ricklin täglich als Soziologe, Lehrbeauftragter, Geschichtenerzähler, Depeschenkurier, Autor. Und er scheitert, aber nicht immer. Geraldine Eicher hat ihn einen Tag begleitet.
Das ist Kronos. Kronos, die Zeit, die vergeht. Und das ist Kairos.
Ja, das ist schon gut. Dann macht doch einen Moment Pause. Okay.
Dem günstigen Augenblick, dem beeinflussbaren Moment Kairos und der unbeeinflussbaren Zeit Kronos begegnet man im Alltag von Mark Ricklin im Wechsel. Wenn man den Kairos, in der griechischen Mythologie der jüngste Sohn Zeus, erkennbar an seiner Haartolle packen kann. Das heißt, wenn man den günstigen Augenblick beim Schopf packen und Mark Ricklin erreichen kann. Und wenn's nur per Mail ist.
Guten Morgen, Frau Eicher. Entschuldigen Sie meine verzögerte Antwort. Auch wenn sie im Sinne unseres Vereins sein mag, versuche ich, die Verzögerung, wenn immer möglich, in Grenzen zu halten. Ob ich für Sie der richtige Kandidat bin, daran zweifle ich noch ein bisschen, da ich gerade ein schlechtes Beispiel bin für einen guten Umgang mit Zeit, bin gerade in den Endzügen eines Buches.
Mark Ricklin ist kein vorbildlicher Zeitverzögerer. Kronos hat auch ihn im Griff. Als Soziologe und Lehrbeauftragter kennt er vorstrukturierte Tage. In seinen anderen Berufen als Geschichtensammler oder Depeschenkurier etwa kann er sich mehr treiben lassen, kann allein oder mit anderen Ideen aushecken, bei gemeinsamen Arbeiten Schnittstellen suchen. An Tagen wie diesem. Er beginnt für Mark Ricklin mit Kairos, früh um 6 in Speicher bei St. Gallen, mit Zeitung und Ruhe, danach mit Kind und Kegel. Erst gegen 9 geht es los. Seinen Arbeitstag läutet diesmal eine Visite ein, eine Visite am Jakobsbrunnen in Rorschach. Hier taucht gleich der Glöckner auf, in schwarzem Mantel mit Schlapphut. Ein Projekt, das auf die Initiative von Mark Ricklin zurückgeht. Heute kontrolliert er, ob es funktioniert. Und das tut es. Menschen schauen, staunen.
Da ist links. Und da ist der Strom für die Glocke, da ist der Seilzug von der Glocke und die Steuerung, die Nische von der Glocke.
Sie?
Ja.
Ja.
Jetzt muss ich schauen, wenn ich will, schon mal da läuten.
Für mich ist besonders, dass eine Glocke, die in den 70er Jahren automatisiert wurde, jetzt durch einen Glöckner, durch einen Mensch, wieder eine ganz andere Bedeutung bekommt. Also es ist eine enorme Steigerung für mich, ein sehr sinnlicher Klang von einer Glocke, die vorher sehr regelmäßig war. Jetzt, je nach Glöckner, ist das ein ganz anderer Farbklang, ein anderer Rhythmus. Es ist die Möglichkeit, damit dieser Person ins Gespräch zu kommen, weitere Geschichten zu erfahren über die Person oder über das Ritual.
Und so eine Geschichte hört Mark Ricklin heute von dem Mann, der an diesem Tag die Rolle des Glöckners übernommen hat, von Thomas Schubiger.
Ich bin zu Rorschach aufgewachsen, ganz nahe beim Jakobsbrunnen. Als Kind mit dem Dreirad-Relo hier rundherum gefahren, bin in Davos arbeiten und wohnen und habe vor 5 Jahren einen Jakobsweg gemacht und bin genau am heutigen Tag in Santiago angekommen. Ich wohne jetzt wieder in Rorschach, Jakobsweg, Jakobsbrunnen, Kreis, der sich schließt, finde ich etwas ganz Tolles für mich.
Das Glockengeläut will Thomas Schubiger rasch per SMS an seine Bekanntschaften von diesem Pilgerweg senden, als Erinnerung. Doch er vergisst es in der Aufregung des überraschenden Besuchs und lädt spontan Mark Ricklin zu sich nach Hause ein. Dort präsentiert er, wie auf dem Jakobsweg entschleunigt wurde.
Und über die Leute in die Langsamkeit hinein. Ich habe die ersten 12 Minuten einmal gerne gross kommentieren oder überhaupt nicht. Sondern die Leute oben runterfahren lassen. Und das ist Zeit haben, Jakobsweg, Entschleunigung.
Zeit für eine Begegnung, die Mark Ricklin eigentlich nicht eingeplant hat, für die er sich aber nun Zeit nimmt. Danach geht's für einen kurzen Stopp in einen ehemaligen Laden. Hier hat Mark Ricklin vor kurzem sein neues Buch präsentiert, das Buch Stadt als Bühne, das ihm in den letzten Wochen viel Zeit geraubt hat. Zum Mittagessen geht es danach ins Café Schnell, sinnigerweise. Sein Ratschlag, um in der schnelllebigen Zeit zu entschleunigen:
Synergie schaffen. Das heisst, mit anderen Leuten Bedürfnisse teilen, durch das Übereinanderlegen von Träumen, Ressourcen, Bedürfnissen, eigentlich plötzlich Sachen möglich machen, die weder aus zeittechnischen Gründen noch aus finanzieller Hinsicht überhaupt möglich wären.
In seinem Logbuch hält er fest, was im Verlauf des Tages passiert ist, was wichtig war. Durch Schreiben würden sich seine Gedanken ordnen, er könne Ideen auf den Punkt bringen. Ihm ist bewusst, er ist privilegiert, weil er durch seine verschiedenen Beschäftigungen und Berufe eine hohe Zeitautonomie hat. Eine Siesta leistet sich Mark Ricklin nicht.
Ich glaube, für Entschleunigung muss man nicht unbedingt hinlegen. Es geht darum, für sich herauszufinden, welches der eigene Rhythmus ist. Und für mich ist es wichtig, auch immer wieder Eigenzeit zu haben. Also gerade auch jetzt mit kleinen Kindern ist es mir wichtig, dass der Morgen anfängt mit Eigenzeit, dass ich lieber früher aufstehe und dann mich zuerst mit mir selber beschäftigen. Und nachher mit anderen. Also herauszufinden, welche Gesetzmäßigkeiten sind im eigenen Naturell angelegt und die wirklich ernst nehmen.
Für Bewegung sorgt nach dem Mittagessen ein kurzer Verdauungsspaziergang am See. Der Mann, der Flanieren als Schule der Langsamkeit predigt, schreitet zügigen Schrittes voran. Auch hier überall Erinnerungen an frühere Projekte. Er plaudert begeistert davon, wie er seine Träume und Wünsche wahrzumachen versucht. Zum Beispiel seinen Bubentraum. Ein Reiter hoch zu Ross soll Depeschen bringen. ein ironischer Widerspruch. Eine langsame Depesche im Zeitalter von Internet und SMS. Die nötige Pferdestärke soll Opernsängerin und Pferdehofleiterin Barbara Kammenzind liefern. Deshalb führt der erste nachmittägliche Termin zu ihr auf ihren Hof, auf dem Jugendliche mit Handicaps eine Ausbildung machen können. Barbara Kammenzind soll Mark Ricklings Traum von einem berittenen Depeschenkurier verwirklichen, ehe sie bei Öffentlichkeitsfragen beraten. Ein Tauschhandel, eine Synergie, wie es Mark Ricklin schätzt.
Was der so durch den Kopf ist?
Also mir ist so durch den Kopf gegangen, also eigentlich mehr durchs Herz geschossen, muss man dazu einfach sagen, dass mir die Zeitverzögerung, die das Rossebü wieder unsere Schnellzeit reingibt, sehr dem heilpädagogischen Gedanken entspricht, wo wir da oben auch versuchen zu leben, neben dieser ganzen Dynamik und Vielfalt, die wir haben. Alles hat seine Zeit.
Eben, alles auf dem Hof braucht seine Zeit. Tiere und Menschen mit ihren eigenen Bedürfnissen.
Hier in unserem Betrieb haben wir Experten für die Verzögerung der Zeit. Unsere Lernenden haben alle besondere Bildungsbedürfnisse. Das sind junge Leute, die Behinderungen haben und die darum auch zum Teil verlangsamt sind. Und sie wissen, sie müssen tagtäglich mit dieser Verlangsamung umgehen. Und unsere Rassen sind eben auch Experten in der Verzögerung der Zeit. Weil für sie wird die Zeit ganz anders wahrgenommen, nämlich in räumlichen Bezügen. Und sie können sich auch darum so gut auf den Mensch, der Zeit verzögert ist aufgrund von einer Behinderung, eben auch wahnsinnig gut einlassen. Ich wüsste niemand kompetenter als unsere Lernenden, die mit ihren Rassen die Pescherreiter werden.
Vor dem Abschluss des Tages noch ein Abstecher ins Büro, einem ehemaligen Lager. Hier stapeln sich die Ideen und Requisiten von Mark Ricklin. Und hier steht ein mehrere Meter langes Möbel mit vielen Schubladen.
Die habe ich jetzt gerade neu gekannt. Das sind jetzt 80 Schubladen. Da wird meine Geschichtenbox. Du hast ja so viele Geschichten produziert. Und ich bin einfach.
Ich muss jetzt noch reden. Was ist da nicht alles dran? Musst du mal schauen. Da. Das ist so genial.
Aber nachher gibt es wie so wie eine Bibliothek, die du ist, dass ich genau weiß, da zu kommen. Da ist der Blöckner.
Mark Ricklin misst jedem Beginn und jedem Ende eine hohe Bedeutung bei. Es sei das A und O. Besonders wichtig sei ein guter Abschluss.
Das heisst, sich Zeit zu nehmen, wenn etwas fertig ist, etwas abgeschlossen ist, nochmal zu überlegen, wem ist zu danken, wer entsteht Neues daraus. Meistens ist eine Landepiste gleichzeitig auch eine Startpiste für etwas Neues. Und da mache ich die Erfahrung, dass das etwas ist, was in unserer Gesellschaft vergessen geht. Und das ist mir etwas Wichtiges für mich persönlich, da dagegen zu haben.
Eine große Sehnsucht nach Abenteuern, nach Entdeckungen treibt ihn. Und treibt ihn dazu, zu viel anzupacken. Wenn er es noch mit Humor nehmen könne, sei alles im grünen Bereich. Doch wenn er beginne, alles furchtbar ernst zu nehmen, sei es Zeit zur Entschleunigung.
Mich interessiert das Thema Zeit und Entschleunigung darum, weil ich es noch nicht kann. Aber ich bin dran, mich selber zu beobachten, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, immer wieder Zeiträume zu schaffen, mit Zeit bewusst umzugehen. Ich bin aber ganz am Anfang.
Der gemeinsame Nenner der Menschen im Verein zur Verzögerung der Zeit sei, sie alle hätten keine Zeit. Hätten sie sie, würden sie wohl aus dem Verein austreten, meint Mark Ricklin schmunzelnd und signalisiert mit Blick auf die Uhr, nun ist Schluss für die Journalistin, Zeit für die Familie.
Der Bericht von Geraldine Eicher. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger und für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.